Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 16. Juni. Heute mit den folgenden Themen.
Die Absehbarkeit der Ausschaffung ist eine der zwingenden Grundbedingungen für die Anordnung und für das weitere Andauern der Administrativhaft.
Das Bundesgericht rügt die Zürcher Sicherheitsdirektion. Während Corona müssen Betroffene aus der Administrativhaft entlassen werden. Dann, welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier geben Auskunft und wer sagt nichts zu seinen Nebeneinkünften? Die Organisation Lobbywatch legt einmal mehr eine Transparenzliste vor.
Das geht von ein paar hundert Franken für ein Vereinspräsidium bis zu mehreren 10.000 Franken im Verwaltungsrat, was weiß ich, einer Krankenkasse oder sonst eines großen Unternehmens. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Beträge.
Und krumme Gurken und große Karotten. Corona habe gezeigt, dass Gemüsenormen in Supermärkten gelockert werden können.
Vor Corona war immer die Aussage der Großverteiler, ja, es geht nicht, die Leute kaufen es nicht. Jetzt haben wir den konkreten Beweis, dass es geht und jetzt fordern wir, dass es auch in Zukunft so bleibt.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Der Ständerat hat heute früh die Armeebotschaft 2020 bewilligt. Damit sprach er sich für eine Erhöhung des Armeebudgets aus. Kontinuierlich soll dieses pro Jahr um 1,4% erhöht werden. Somit würde die Schweiz in 10 Jahren knapp 6 Milliarden Franken pro Jahr ins Militär investieren. Die Vorlage geht noch in den Nationalrat. Gleichzeitig will das zuständige Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS, Armeematerial unbürokratischer beschaffen können. Das gab die Vorsteherin Bundesrätin Viola Amherd gestern vor den Medien bekannt. Neu sollen National- und Ständerat nur noch alle 4 Jahre grob definieren können, welche Materiallücken die Armee schließen soll. Bis anhin beschäftigt sich das Parlament jährlich mit der Einkaufsliste des VBS. Greenpeace hat gestern eine Petition eingereicht für eine Schweiz ohne Fleisch- und Futtermittelimporte. Über 30.000 Personen hatten für das Anliegen unterschrieben. Die Produktion von Fleisch- und Futtermitteln wie Soja führe vielerorts zu Abholzung, Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen. Die Nutztierindustrie habe größere klimatische Auswirkungen als der private und öffentliche Verkehr zusammen, so die Organisation in einer Medienmitteilung. Das oberste Gericht in den USA hat gestern entschieden, die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität dürfen kein Kündigungsgrund mehr sein. 6 der 9 obersten RichterInnen haben sich somit für Homo-, Bi- und Transrechte ausgesprochen. Laut verschiedenen BeobachterInnen eine Überraschung, da der Supreme Court seit einigen Jahren als konservativ gilt. Ein Gesetz aus dem Jahre 1964 verbietet die Diskriminierung von Arbeitnehmenden aufgrund ihres Geschlechts. Das Gericht entschied nun, dass damit auch die Rechte von Menschen der LGBT-Community geschützt seien. Ärzte ohne Grenzen, MSF, schließt ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Vor gut einem Monat war die Entbindungsstation angegriffen worden. 25 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter 2 Kleinkinder, eine Hebamme von MSF und 16 Mütter, die in ihren Betten gezielt erschossen wurden. Noch immer ist nicht klar, wer hinter dem Attentat steckt. Die Hilfsorganisation könne somit weitere Angriffe nicht ausschließen. Die Taliban wiesen jede Verantwortung von sich. Mit rund 15.000 Geburten pro Jahr war die Entbindungsstation eines der größten Mutter-Kind-Projekte von MSF weltweit. Die Entscheidung über das Einsatzende habe Auswirkungen auf mehr als 1 Million Menschen in der Region. Säbelrasseln in Korea. Nordkorea soll ein Verbindungsbüro an der Grenze zu Südkorea gesprengt haben. Das mehrstöckige Gebäude diente als wichtiger Verständigungsort zwischen den beiden Konfliktparteien. Schon vor der Sprengung heute früh drohte Nordkorea mit der Wiederbesetzung des Grenzstreifens. Die beiden Länder werden bis anhin durch eine entmilitarisierte Zone getrennt. Die Aggressionen kommen als Reaktion auf eine Aktion Südkoreas. Dieses hat in den vergangenen Wochen etwa 500.000 Flugblätter mit Ballons über die Grenze geschickt. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch früh könnte es ab und zu regnen. Die Wolken verziehen sich im Verlauf des Tages jedoch. Am Nachmittag kann sich die Sonne durchsetzen. Das Thermometer zeigt ca. 16 Grad. Und auch Donnerstag und Freitag werden unbeständig. Es gibt einige sonnige Stunden, immer wieder auch Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 20 Grad.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Bundesgericht weist die Zürcher Sicherheitsdirektion zurecht. In einem Urteil von vergangener Woche macht die oberste Gerichtsinstanz klar, dass eine Ausschaffungshaft ohne absehbare Ausschaffung rechtswidrig ist. Soll heißen, wo keine Rückführung möglich ist, darf auch niemand in Haft darauf warten. Ein Beitrag von Noel Grossenbacher.
Administrativhaft. Ein komisches Wort. Aus administrativen Gründen in Haft? Genau das gibt es in der Schweiz, besser bekannt als Ausschaffungshaft. In Gefängnissen wie das am Flughafen Zürich leben Menschen in Haft, die weder verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben, noch eine Strafe absitzen. Sie sind dort, weil sie darauf warten müssen, in ihre Heimat oder in einen Dublin-Staat zurückgeführt zu werden. Die Administrativhaft kann bis zu 18 Monaten dauern und die Haftbedingungen sind eigentlich gleich wie bei Strafgefangenen. Ziel der Haft ist einzig die Rückführung, es soll niemand bestraft werden. Und doch sind die Wände kahl, die Zellen klein und das Gelände mit Stacheldraht umzäunt. Weil der Freiheitsentzug sehr stark in die persönliche Freiheit des Menschen eingreift, braucht es gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention sogenannte Zweckgebundenheit, um die Haft zu legitimieren. Das heißt, weil eben keine Strafe vollzogen wird, sondern eine Rückführung administrativ erleichtert werden soll, darf die Haft auch einzig dann vorgenommen werden, wenn tatsächlich eine Abschiebung absehbar ist. Wegen der Corona-Pandemie ist es seit über 3 Monaten faktisch unmöglich, Rückschaffungen vorzunehmen. Einige Kantone haben deshalb MigrantInnen aus der Administrativhaft entlassen. Andere wie der Kanton Zürich nicht. Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin und Präsidentin des Vereins Asylex, bedauert, dass die Kantone unterschiedlich agiert haben.
Leider ist das im Rahmen der kantonalen Autonomie tatsächlich möglich, dass jeder Kanton eine etwas andere Praxis da hat. Gleichzeitig ist meines Erachtens so, dass es schweizweit genau gleich sein sollte, dass eine Ausschaffung entweder absehbar ist oder eben nicht absehbar und dass darum die Interpretation des Gesetzes eigentlich keinen Spielraum lassen sollte.
Die Organisation Asylex vertritt Menschen in Administrativhaft vor Gericht und Behörden. So auch einen Mann aus Somalia. Sagen wir, er heißt Yassin N. Yassin N. kam mit seiner Frau und ihrem Kind in den 90er Jahren in die Schweiz und stellte 1997 ein Asylgesuch. Das Bundesamt für Migration lehnte das Gesuch ab. Da aber der Vollzug einer Wegweisung damals unzumutbar gewesen ist, wurde er und seine Familie vorläufig aufgenommen. 3 weitere Kinder wurden in der Schweiz geboren. 2004 ließ sich das Ehepaar scheiden. 2009 hob das Bundesgericht für Migration dann die vorläufige Aufnahme auf. Yassin N. sollte das Land freiwillig verlassen. Yassin N. lebte fortan ohne legalen Status in der Schweiz, er tauchte unter. 2018 wurde er straffällig und verbüßte eine längere Freiheitsstrafe. Gleich nachdem er die Strafe abgesessen hatte in der Schweiz, kam er in Ausschaffungshaft. Seit Anfang Dezember letzten Jahres saß er im Flughafengefängnis Zürich in Administrativhaft. Geschlossene Grenzen und Flughäfen sowie die Situation in Somalia selbst haben die Rückschaffung verunmöglicht. Trotzdem blieb Yassin N. eingesperrt. Dagegen hat er, vertreten von der Rechtsanwältin Lea Hungerbühler, Beschwerde erhoben.
Wir haben in erster Linie geltend gemacht, dass in der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie eine Ausschaffung schlicht nicht möglich ist, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und die Absehbarkeit der Ausschaffung ist eine der zwingenden Grundbedingungen für die Anordnung und für das weitere Andauern der Administrativhaft. Diese Bedingung ist unserer Erachtens nicht erfüllt und diese Ansicht hat nun auch das Bundesgericht gestützt.
Das Bundesgericht hat letzten Freitag entschieden, dass die Haft rechtswidrig war, da es an der Zweckgebundenheit gefehlt hat. Somit wurde von der obersten gerichtlichen Instanz der Schweiz klargestellt, dass Kantone, welche die Administrativhaft nicht unterbrochen haben, gegen geltendes Recht verstoßen haben. Weshalb musste der Fall erst vor Bundesgericht, damit Menschen in der Schweiz nicht rechtswidrig eingesperrt wurden?
Für mich ist es nicht erklärbar, weil die rechtliche Situation ist meines Erachtens völlig klar und war es auch schon im Zeitpunkt, als die Zürcher Behörden und Gerichte darüber zu entscheiden hatten. Was genau die Motivation der Zürcher Sicherheitsdirektion war, die Personen nicht zu entlassen, kann ich nicht beurteilen. Dennoch sind wir dankbar, dass wir nun ein klares Urteil des obersten Schweizer Gerichts haben, das nicht nur für Zürich gilt, sondern selbstverständlich auch für alle anderen Kantone.
Doch was bedeutet das Urteil nun praktisch für Yasin N. und viele weitere Betroffene? Die Zeit im Gefängnis ist verloren, eine Wiedergutmachung einzufordern vom Staat ist praktisch unmöglich. Zumal die Organisation Asylex laut der Präsidentin Lea Hungerbühler kapazitätsmäßig komplett am Anschlag ist. Ist das Urteil also nicht mehr als ein Rüffel für die Zürcher Sicherheitsdirektion?
Nein, die Betroffenen wurden tatsächlich entlassen. Sie konnten das Gefängnis verlassen, glücklicherweise. Natürlich haben sie viel Zeit abgesessen, die sie nicht hätten absitzen müssen, weil eben die Haft in dieser Zeit eigentlich unzulässig war. Trotzdem sind wir natürlich sehr, sehr glücklich mit den Betroffenen zusammen, dass sie nun zurück zu ihrer Familie und zu ihren Freunden gehen können und dort die Zeit abwarten können, bis sie dann die Schweiz auch tatsächlich verlassen müssen, respektive können, was ja im Moment gar nicht möglich ist.
Die Zürcher Sicherheitsdirektion sorgte bereits vor einigen Wochen für Schlagzeilen. Asylsuchende haben gemeinsam mit Solidarité sans frontières und den demokratischen JuristInnen Schweiz den Sicherheitsdirektor Mario Fehr und andere Verantwortliche angezeigt. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten das Leben von Asylsuchenden gefährdet, weil sie es unterlassen hätten, die Menschen in den Asylzentren vor der Pandemie zu schützen. Es sei den Betroffenen nicht möglich gewesen, sich in den überfüllten Zentren an die Hygiene- und Abstandsregeln vom Bund zu halten. Bleibt man da lieber gleich im Gefängnis?
Das wurde natürlich tatsächlich geltend gemacht, dass da die Sicherheit oder die Gesundheit besser geschützt ist im Moment im Gefängnis als in den Asylunterkünften. Meines Erachtens ist dies eine völlig absurde Argumentation, zeigt lediglich auf, wie schlecht die Situation in den Rückkehrzentren in Zürich tatsächlich ist. Gleichzeitig ist es selbstverständlich auch kein Haftgrund. Es darf nicht jemand in Haft behalten werden, weil die Situation in den Rückkehrzentren derart miserabel ist.
Das sagt Lea Hungerbühler. Sie ist Rechtsanwältin sowie Präsidentin des Vereins Asylex und vertritt Menschen in der Administrativhaft. Den Beitrag sowie weiterführende Links zum erwähnten Urteil gibt es auch online auf unserer Webseite info.rabe.ch. Gleich geht es hier im Rabe Info um untransparente Politikerinnen und Politiker und um krummes Gemüse. Um Gemüse dreht sich auch dieser Song hier, das ist Vegetable von Radiohead. I never wanted anything but this. I worked hard, tried hard. I ran around in domestic bliss. I fought hard, died hard. Every time you're running out of here,
Rabe Info.
Verwaltungsratspräsidentin oder Stiftungsrat. Nur rund die Hälfte aller neuen Mitglieder des Schweizer Parlaments gibt Auskunft über Einkünfte aus Nebenjobs. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen sind dabei frappant. So gut wie alle neu gewählten Mitglieder der Grünen Fraktion deklarierten ihre Einkünfte. Am anderen Ende des Spektrums ist die SVP. Dort konnte sich keines der 11 neuen Ratsmitglieder durchringen, seine Einkünfte aus Mandaten bei Verbänden, Organisationen und Unternehmen offenzulegen. Danach gefragt hatte die Organisation Lobbywatch. Schon zum 4. Mal publiziert sie gestern ihre Transparenzliste. Zwar hätten nur gut die Hälfte aller neuen Parlamentarierinnen und Parlamentarier Auskunft gegeben, das sei aber immer noch mehr als bei wiedergewählten National- und Ständerätinnen. Katrin Hiss hat den Co-Präsidenten von Lobbywatch Thomas Angeli gefragt, warum die Neuen wohl auskunftsfreudiger seien als die Alten.
Eine direkte Erklärung haben wir nicht. Wir haben einfach schon im Wahlkampf 2019 festgestellt, dass das offenbar normaler ist, sagen wir mal, für neue Ratsmitglieder, dass man halt einfach sagt, woher das Geld kommt, dass man sagt, mit wem man quasi in einer Geschäftsbeziehung steht. Offenbar ist das normaler geworden unter neuen Parlamentarierinnen und Parlamentariern.
Auffallend ist ja auch bei Ihrer Transparenzliste 2020, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den einzelnen Fraktionen. Laut Ihrer Analyse verweigern jegliche neu gewählte SVP-PolitikerInnen einen Einblick in ihre Finanzen. Wissen Sie etwas darüber, ob diese Verweigerungshaltung vielleicht auch eine interne Parteirichtlinie ist?
Nein, das wissen wir nicht. Es ist denkbar, wobei ich auch sagen muss, dass wir bei den bisherigen Mitgliedern der SVP-Fraktion durchaus auch Leute haben, die ihre Finanzen offengelegt haben bisher. Ich denke, das wird sich zeigen, wenn wir in einem Jahr ungefähr die nächste Transparenzliste publizieren, dann werden wir sehen, ob das eine generelle Verweigerungshaltung der SVP ist oder ob das nur die Neugewählten sind.
Gibt es denn auch ParlamentarierInnen, die einfach sagen, für wen sie nebenher arbeiten, aber nicht, wie viel sie dabei verdienen?
Das tun sie natürlich ganz automatisch, indem sie auf der Webseite des Parlaments ihre Interessenbindungen offenlegen müssen neuerdings und auch sagen müssen, welche Mandate bezahlt sind und welche ehrenamtlich sind. Also da gibt es eine gewisse Transparenz gibt es bereits. Wir bei Lobbywatch, wir fragen dann, wir recherchieren das Ganze noch nach und wir fragen dann ganz explizit, wie viel bekommen Sie für Ihre Mandate? Gewisse Antworten auf diese Frage, gewisse halt nicht.
Von was für Beträgen sprechen wir jetzt hier eigentlich? Also ist es möglich, als Parlamentarierin einfach von den Nebenverdiensten zu leben, die ich zum Beispiel als Verwaltungsrätin erhalte?
Wir sprechen von ganz unterschiedlichen Beträgen. Das geht von ein paar hundert Franken für ein Vereinspräsidium bis zu mehreren 10.000 Franken im Verwaltungsrat, was weiß ich, einer Krankenkasse oder sonst eines großen Unternehmens. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Beträge.
Das heißt, viele Parlamentarier verdienen eigentlich gutes Geld mit den Einkünften aus ihren Interessensbindungen. Ist also die Aussage, dass das Schweizer Parlament ein Milizparlament sei, schlicht noch eine Erzählung aus vergangenen Tagen?
Ich bin etwas zurückhaltend, wenn es darum geht zu sagen, viele Parlamentarier verdienen gutes Geld. Damit es konzentriert sich, denke ich, auf nicht einmal die Hälfte des Parlaments, die gutes Geld verdienen damit. Wir haben das nie so explizit ausgewertet, weil wir auch nicht alle Angaben bekommen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Arbeitsbelastung eines Parlamentariers, einer Parlamentarierin für die Parlamentsarbeit sehr hoch ist. Und deshalb ist das schon so, dass ein Milizparlament eigentlich noch eine schöne Illusion ist, die aufrechterhalten bleibt. In vielen Bereichen ist das Parlament mittlerweile ein Berufsparlament.
kommen wir doch noch kurz auf die laufende Session zu sprechen. Sie von Lobbywatch beobachten ja nicht nur die Einkünfte der ParlamentarierInnen, sondern auch inwiefern Interessensverbände während den einzelnen Sessionen Einfluss nehmen. Nun findet diese Session aber nicht wie gewohnt im Bundeshaus statt, sondern auf dem Gelände der BA Expo. Was bedeutet dies für Lobbyistinnen und Lobbyisten?
Also das bedeutet erschwerte Arbeitsbedingungen oder letztlich eigentlich das Verbot, auf dem Gelände der Bern Expo Kontakt aufzunehmen mit den Parlamentsmitgliedern. Die Schweizerische Public Affairs Gesellschaft hat explizit wirklich per Brief, den sie auch offengelegt haben, darum gebettelt eigentlich, dass sie auf das Gelände kommen, dass sie dort auch Kontakt aufnehmen können mit den Parlamentariern. Das wurde ihnen verboten.
Auf der einen Seite also Lobbyistinnen und Lobbyisten, die während der Session ihre Arbeit machen, auf der anderen Seite aber auch ParlamentarierInnen, die zwischen den Sessionen auch Geld annehmen von Interessensverbänden. Was wäre denn für Sie eine wünschenswerte Regelung punkto Lobbyismus im Bundeshaus und punkto den Einkünften von ParlamentarierInnen?
Was die Parlamentarierinnen und Parlamentarier betrifft, dann fordern wir ganz klar, dass das zwingend offengelegt werden muss, was sie für ihre Mandate bekommen. Das hat das Parlament wiederholt abgelehnt. Unsere Hoffnung ist da relativ klein und deshalb machen wir bei Lobbywatch auch unsere Arbeit so, wie wir sie machen. Was die Lobbyisten betrifft, hätten wir gern ein Lobbyistenregister, dass sich Lobbyisten nicht über Parlamentarier ins Parlament, in die Wandelhalle dort hineinkommen, sondern dass sie sich halt wirklich akkreditieren müssen bei den Parlamentsdiensten, bei einer anderen Instanz und dann auch offenlegen müssen, für wen sie genau arbeiten. Da sind so die ersten kleinen Schritte sind da im Tun, aber das ist noch ein weiter Weg.
Das sagt Thomas Angeli, er ist Co-Präsident von Lobbywatch. Die detaillierte Transparenzliste sowie weitere Informationen zu Interessensverbindungen gibt es unter lobbywatch.ch.
Rabe Info.
Food Waste bekämpfen. Während der Corona-Krise war dies eine besonders grosse Herausforderung. Samen schon gesät, Bestellungen schon aufgegeben, doch aufgrund der verordneten Massnahmen konnten die Restaurants die Ware nicht abnehmen. Eingesprungen sind deswegen in vielen Fällen die Grossverteiler. So gab es ab März plötzlich übergrosse Rüebli bei der Migros im Angebot oder ungenormte Kartoffeln beim Coop in der Gemüseabteilung. Nun, da die Restaurants wieder geöffnet sind, halten die Supermärkte aber wieder an ihren alten Standards fest. Was zu gross oder zu krumm ist, wird den Landwirtinnen und Landwirten nicht mehr abgenommen. Absurd seien die Ansprüche an Gemüse und Obst, sagt der Verein Grassrooted, der sich unter anderem gegen Food Waste einsetzt. Kathrin Hiss hat Initiant Dominik Waser gefragt, wie die Grossverteiler ihre Entscheidung begründen.
Also ich denke, man kann sagen, das hat sich so entwickelt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar, dass man halt immer höhere Normen eingeführt hat und dass die Qualitätsansprüche immer strikter sind. Und weil es verschiedene Grossverteiler gibt, wie zum Beispiel Coop und Migros in unserem Fall, führt das dazu, dass natürlich eher nach oben korrigiert wird, weil wenn der eine Grossverteiler die krummeren oder die hässlicheren Gemüse im Laden hat, dann wäre das natürlich ein Nachteil und damit ging es eher nach oben. Und auf der anderen Seite einfach, weil man sich leisten kann in der Schweiz, dass wir halt nur die Schönen im Laden haben. Und die Leute haben sich somit daran gewöhnt und stören sich dann, wenn es nicht ganz so schön aussieht oder wenn es zu groß ist, dann ja, sind sie sich das nicht mehr gewöhnt und kaufen es auch nicht.
Die Grossverteiler haben vorübergehend jetzt während der Corona-Krise Obst und Gemüse angenommen, welches eben außerhalb von dieser Norm ist, da die Restaurants geschlossen bleiben mussten. Nun sind aber diese Restaurants wieder offen und somit kommt auch Ware in, ich sag mal, Gastronorm, also zum Beispiel eben größere Karotten, wieder auf Schweizer Teller. Warum fordern Sie trotzdem, dass die Supermärkte diese weiterhin im Angebot haben?
Man muss schon sehen, während Corona passierte das auch aus einer Notsituation, weil es wirklich zu wenig vom genormten oder von den üblichen Normgrößen zum Beispiel bei den Karotten hatte. Und die Nachfrage war sicher viel stärker, weil die Leute, die sonst auswärts gegessen haben, nun selber gekocht haben und dann mehr Gemüse gekauft
haben. Was auch speziell ist, ist viel mehr Biogemüse. Und warum wir fordern, dass diese Normen weiterhin nicht mehr so streng sind und dass auch in Zukunft größere oder ja nicht der Qualitätsnorm entsprechendes Gemüse in den Laden kommt, ist ganz einfach, weil die Menge, die immer noch weggeworfen wird, auch wenn eine zweite Qualität, also zum Beispiel größere Karotten, in die Gastronomie gehen, hat es immer noch enorme Mengen an Gemüse, das nicht in die Gastronomie geht. Das heißt, wenn es zu klein ist oder zu krumm, dann geht es nicht in die Gastronomie oder auch nicht in die Verarbeitung und wird weggeworfen. Und somit könnten wir einfach die Mengen an Food Waste, was übrigens auch immer wieder als Absicht der Großverteiler genannt wird, dass sie das reduzieren möchten, könnten wir im größeren Stil reduzieren. Und das hat jetzt nicht nur einen Zusammenhang mit Corona, aber vor Corona war immer die Aussage der Großverteiler, ja, es geht nicht, die Leute kaufen es nicht, jetzt haben wir einen konkreten Beweis, dass es geht und jetzt fordern wir, dass es auch in Zukunft so bleibt.
Sie haben es gerade gesagt, Sie vom Verein Grassrooted setzen sich ja ein gegen Food Waste. Bräuchte es dann in diesem Zusammenhang nicht vor allem auch einen Effort, um die Kundinnen und Kunden auf die Thematik zu sensibilisieren, wenn jetzt die Großverteiler sagen, ja, es liegt nicht an ihnen, dieses Gemüse und dieses Obst würde einfach nicht verkauft werden?
Ich denke, es braucht nicht vor allem einen Effort in diesem Bereich, aber natürlich braucht es auch einen Effort in diesem Bereich, um die Leute zu sensibilisieren, dass die große Karotte nicht schlechter ist oder die krumme Gurke nicht schlechter ist als eine andere. Aber ich denke, hauptsächlich müssen wir sehen, dass es ein systemisches Problem ist und das muss auch auf dieser Ebene angegangen werden. Und wenn das wirklich geändert werden sollte, haben die Großverteiler natürlich einen großen Teil dazu beizutragen, dass die KonsumentInnen gleichzeitig, währenddem man Normen anpasst, nach unten auch dazu sensibilisiert werden, dass es dann auch gekauft wird, natürlich.
Das sagt Dominik Wasser, er ist Initiant des Vereins Grassrooted, der sich gegen Food Waste einsetzt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 16. Juni. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss und Noel Grossenbacher und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info den Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.